ein Zeichen großes Wohlwollens und großer Freundlichkeit, ja vielleicht sogar Freundschaft, wenn eine Stadt für die Christen in ihrer Stadt ihre schönsten Räume öffnet, ihr Ausstellungszentrum und ihren Festsaal öffnet, damit dort eine deutsch-polnische Bibelausstellung stattfinden kann. Als wir überlegt haben, dass wir das machen wollen und dass wir es genau dort machen wollen, haben wir gedacht, dass es besonders darauf ankommt, Menschen zu erreichen, die von der Bibel vielleicht gar nichts wissen und die der Bibel äußerst skeptisch gegenüberstehen. Und vor allen Dingen haben wir gedacht, dass es wichtig wäre, junge Menschen zu erreichen. Und so haben wir uns dann gedacht, dann muss das auch in der Stadt richtig feststellen, haben einen Antrag gestellt, auch auf kostenfreie Nutzung für 14 Tage für diese Räume, und den haben wir auch gekriegt. Und was mich total verwundert hat, die Stadt hat während dieser Zeit sogar dafür gesorgt, dass die Räume und die Klos immer sauber waren. Also das war ganz toll. Und wir haben überlegt, wie können wir es schaffen, dass Menschen, die diesem ganzen christlichen Glauben skeptisch gegenüberstehen, erstmal aufmerksam werden. Und wie können wir es schaffen, dass wir in dieser Zeit ihnen Gutes tun, sodass vielleicht auch Freundschaft und Vertrauen entstehen. Und wir haben das so gemacht, dass wir parallel zur Bibelausstellung immer auch wieder Veranstaltungen am Abend hatten, auch Konzerte und Möglichkeiten der Begegnung geschaffen haben. Und das hat auch funktioniert. Und ich finde es schön, ihr habt ein Konzert vor. Das ist auch so ein Freundschaftsdienst für Menschen, die vielleicht dem Glauben gar nicht so nahe stehen, aber trotzdem offen sind und merken, da ist was. Da sind Menschen, die wollen uns Gutes tun. Und das Thema Dienen, was ihr heute angesprochen habt, ist ja auch so ein Wesensmerkmal, wodurch Vertrauen und Freundschaft entstehen können. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass die jungen Leute sich interessieren, und haben dann mit einer Frau zusammengesessen, wie kann der Flyer aussehen? Und der sah so aus, das könnt ihr jetzt nicht lesen unbedingt, da steht oben drauf, komm kaum zu glauben. Und dann sagte die, ich frage mal auch meine Mutter, die hat da so ein Feeling dafür, und die kam dann damit wieder, kaum zu glauben. Und dann musste man das Ganze umdrehen, und da stand dann, komm zum Schauen. Und da fiel mir natürlich das ein, dieses Komm und Sieh, was wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums lesen, wo der Philippus zum Nathanael sagt, komm und sieh. Und dachte ich, dieses Bibelwort könnte Predigttext werden für den deutsch-polnischen Gottesdienst, den wir auch während dieser Bibelausstellung hatten. Also, ihr kriegt heute eine alte Predigt. Ja? Müsst damit leben. Ja? Aber dann habe ich mich hingesetzt und geguckt, wie steht denn da, was steht denn der da im Zusammenhang? Und da war ich dann überrascht, als ich merkte, dass die Leute, die zu Anfang zu Jesus gefunden haben oder die Jesus für sich gefunden hat als Jünger, dass das eigentlich ein Freundeskreis junger Männer war. Die ruft Jesus in seine Nachfolge. Er macht sie zu seinen Jüngern, Schülern und Freunden. Ich glaube oder weiß, es gibt keins der vier Evangelien, in denen das Wort Freunde so oft vorkommt wie im Johannesevangelium. Deshalb habe ich bei diesem Lesen des Textes und beim Anschauen für mich gesagt, ich habe eine Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich das Freundschaftsevangelium entdeckt. Und das ist das Johannesevangelium. Ihr könnt mal gucken, ein paar Sachen sage ich euch ja noch, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt. Ihr werdet das auch merken. Ja, und Jesus, er ruft zunächst diesen seinen jungen Freunden zu, kommt und sieht, seht. Der erste, der auf ihn richtig aufmerksam geworden ist, war Andreas. Und Andreas war ein Jünger von Johannes. Und auf den Hinweis von Johannes, dass das Lamm Gottes ist, wir haben es vorhin gehört, passt super zusammen, ja. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Da ist er hingegangen und hat gesagt, da muss ich doch mal lauschen. Wo wohnst du denn? Und hat Jesus gesagt, komm und guckt euch das an. Und dann hat Jesus sie eingeladen und hat mit ihnen den Tag verbracht. Und Andreas ist dann letztlich bei ihm geblieben. Die Linie zu unserem Predigttext heute führt also über Andreas und dann über seinen Bruder Simon Petrus und einen Kumpel von denen, Philippus, zu Nathanael. Und alle waren aus Bethsaida. Ich lese uns mal die Verse aus dem ersten Johanneskapitel, die Verse 43 bis 51. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Da sind sie nun, die Freunde: Andreas, Simon, Philippus, Nathanael. Freunde halten zusammen. Freunde kennen sich. Freunde wissen, welche Fragen den anderen bewegen. Und offensichtlich bewegte sie die Frage nach dem Messias, nach dem Retter, nach dem Gesalbten Gottes, wie viele andere Menschen auch dort im Norden, in Galiläa. Und nun kommt einer dieser Kumpels und sagt: Ich habe ihn gefunden. Jesus aus Nazareth. Aber eigentlich war es damals schon so wie heute. Die Dorfjungs von dem einen Dorf verbünden sich auch gerne mal gegen die Dorfjungs von dem anderen Dorf. Und da war ganz klar, Nazareth, von da kann er nicht kommen. Da hat ja der Herodes seinen Palast gebaut und seine Militärniederlassung. Aus Nazareth kann er auf keinen Fall kommen. Da sitzen die Feinde. Aber Philippus ist ja Jesus schon begegnet und er lässt dieses Vorurteil nicht gelten und spricht den gleichen Satz wie Jesus am Anfang zu Andreas: Komm und sieh. Und so war unsere Aufforderung in unserem Flyer nicht einseitig gedacht: Komm und sieh, komm zum Schauen, sondern wir haben durchaus respektiert, dass Menschen von heute Vorbehalte haben, wenn es um die Bibel geht und um die christliche Botschaft. Deshalb kaum zu glauben. Aber kaum zu glauben heißt ja, dass es am Ende doch zu glauben ist. Ist ja auch wichtig. Aber ich denke, die Skepsis unserer Umwelt zu sehen, zu akzeptieren und die Menschen auch so anzunehmen, ist ja ein wichtiger erster Schritt. Das heißt ja nicht, dass man sich der Skepsis anschließen muss, sondern das heißt ja, dass man Wege suchen muss, wie diese Skepsis überwunden werden kann. Und weil es der Freund sagt, fasst Nathanael Vertrauen und geht mit zu Jesus und sagt: Naja, wollen wir doch mal gucken. Merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und die Lebensfragen, damit auch die Lebensfragen der Menschen um uns herum kennen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie respektieren und dass wir auch aus unserem Glauben heraus dann Antworten finden können und eben nicht nur für uns, sondern auch für andere, dass wir einladen können und sagen können, komm und sieh. Es ist zwar alt, aber nicht so alt. Und bei der Bibelausstellung habe ich oft gesagt zu den Jugendlichen, die dann kamen, es waren dann 400. Ja? Die Bibel, die ist aktueller als die Zeitung von morgen. Und wenn wir das für uns verinnerlicht haben, dass wir mit Zukunft zu tun haben und eben nicht mit Vergangenheit, auch wenn die Bibel schon so alt ist, ja, das macht ja auch was mit uns. Und wir können dann fröhlicher, gelassener auf Menschen zugehen und mit Menschen unterwegs sein, weil wir eine Zukunft haben und einer Zukunft vertrauen, die weit über das, was wir gerade erleben, hinausgeht und hinausweist und hinauszeigt. Natürlich scheitern wir auch oft an unseren Vorurteilen. Machen wir uns nichts vor. Wir scheitern sogar schon an Geschmacksfragen. Ne? Wie oft wird diskutiert, welche Musik im Gottesdienst die richtige ist? Nur mal als kleines Beispiel. Aber es gibt eben auch Lebenshaltung, Überzeugung, Kunstrichtungen, ja, und auch Charaktere, die uns Mühe machen. Auch Berufe, die uns Mühe machen, wo wir sagen, mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Jesus, das wissen wir, war nicht so. Er geht gerade auf die Ausgegrenzten zu, auf Blinde, Lahme, Aussätzige. Denken wir an die Frau am Brunnen, an die Ehebrecherin. Er gewährt ihnen Freundschaft. Und er bringt sie auf den Weg der großen Veränderung. Der letzte Vers, der klingt ja für uns wirklich schwierig in dem Bibeltext. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Ich habe das für mich und für diese Predigt so übersetzt, dass Menschen Jesus begegnen. Wir begegnen Jesus. Wir erleben etwas im Glauben. Aber, und Jesus nimmt uns an. Er gewährt uns Freundschaft. Er segnet uns. Aber das Besondere daran ist, dass wir auf einen neuen Weg mitgenommen werden. Dass wir nicht stehen bleiben. Dass wir nicht im Sessel versinken und sagen, Halleluja, lass den Segen über mich hereinprasseln. Nein, er holt uns aus dem Sessel sogar raus, manchmal aus der Komfortzone und verändert unser Leben. Und die Menschen, denen Jesus begegnet sind, von denen erfahren wir, welch große Veränderung in ihrem Leben stattgefunden hat. Wir wünschen uns das manchmal für uns, aber ich glaube, wir werden manchmal sehr erschüttert, wenn das so plötzlich passieren würde, wie es oft in den biblischen Geschichten erzählt wird. Meistens ist es ein langer Weg, der Schritt für Schritt geht und der nicht mit der Schule endet, nicht mit dem Berufsleben endet, auch nicht mit dem Rentnerdasein. Das geht bis zur letzten Minute. Dieser Lernprozess, dieser Veränderungsprozess, dieses Wissen, dass wir zu Christus gehören, dieses Erfahren seiner Freundschaft, das ist etwas, was uns trägt, was uns hält, was uns verändert, was uns neu macht. Und Nathanael, er ist überwältigt, weil Jesus ihn annimmt, wie er ist, weil er gemerkt hat, der Junge weiß mehr, der weiß, dass ich misstrauisch ihm gegenüber war und lobt mich hier. Ein aufrechter Israelit. So ist Jesus. Der ist großzügig, der kennt uns bis auf die Knochen und weist uns nicht ab. Ich finde das großartig. Und so folgt Nathanael, auch dieser skeptische Nathanael, Jesu Ruf und er vertraut sich ihm an und erlebt natürlich auf dem Weg mit Jesus die großen Taten Gottes. Das war für mich eine Überraschung, als ich mich intensiver mit diesem Text beschäftigt habe. Und dann habe ich noch was entdeckt. So wie das Johannesevangelium beginnt im ersten Kapitel mit einer Freundschaftsgeschichte, so endet es auch im Kapitel 21 sowieso, aber auch schon im Kapitel 20. Und wir hören da jetzt mal aus dem Kapitel 20 die Verse 24 bis 29.
Lese. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Auch in dieser wunderbaren Geschichte habe ich die Freundschaft Gottes, die Freundschaft Jesu, aber auch die Freundschaft der Jünger untereinander entdeckt. Thomas zweifelt. Aber weder seine Freunde noch Jesus kündigen ihm deshalb die Freundschaft. Sie warten gewissermaßen auf die nächste Gelegenheit oder auf eine Möglichkeit, wie der Thomas von seinem Zweifel zurück zum Glauben an Jesus finden kann. Und Jesus tritt in den Jüngerkreis und sagt auf eine ganz andere Art: Komm und sieh. Betaste meine Wunden und leg deinen Finger an meine Seite. Und das löst etwas aus, was gar nicht im Text steht. Bei den Jüngern läuft, da bin ich mir ganz sicher, der Film ab. Der Film vom Anfang bis zum Schluss: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Es hat sich ja das erfüllt, wovon die Propheten vor Hunderten von Jahren geredet haben. In Jesus ist das Wahrheit geworden. Es ist zu betasten sogar. Jesus hat sich nicht entsolidarisiert, sondern er kommt nochmal. Er zeigt es ihnen nochmal und sagt: Seht, diese alten Schriften, sie sind eure Zukunft. Sie sind aktueller als die Zeitung von morgen, aktueller als das, was die Presse schreibt und die Regierenden verkünden. Mögen Sie sich noch solche Mühe geben, das, was Jesus zu sagen hat und ist, das weist über alle unsere Erfahrungen hinaus. Deshalb selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und obwohl Jesus das sagt, geht er in diesen Weg mit und gibt dem Thomas die Möglichkeit, seine Wundmale zu betrachten. Jesus ist ja nicht so, dass er sagt: Du bist nicht mehr mein Freund, wenn du nicht glaubst, weil du nicht siehst. Nein, er kommt uns entgegen. Und wir machen ja Erfahrung mit seinem Reden, mit seinem Wort, mit der Gemeinschaft, die wir haben. Jesus erinnert durch seine Gegenwart seine Freunde, einschließlich Thomas, an das, was sie bei ihm gelernt hatten. Das nehmen sie mit in ihren Aufbruch, in ihre Zukunft, in die christliche Gemeinde. So Rahmen Freundschaftsgeschichten, das Johannesevangelium als Freundschaftsevangelium, wie ich es für mich im letzten Jahr getauft habe. Aber bei diesen Freundschaftsgeschichten gibt es dennoch einen wichtigen Unterschied. Bei der ersten Geschichte, da kommt der Zweifler von außen, Nathanael, Bibelausstellung, Abiturienten, ganz normal, Leute von draußen, klar, haben die Zweifel, wir müssen versuchen, sie irgendwie zu überzeugen, was auch immer. Aber in der zweiten Geschichte kommt der Zweifler von innen. Da sind wir gemeint. Wir, die wir vielleicht schon Jahrzehnte in einer christlichen Gemeinde sind. Wir, die wir mal ganz selbstverständlich oder ganz überraschend gesagt haben, ja, Jesus ist mein Herr. Aber wer kennt sie nicht, die Zweifel, die unterwegs kommen? Ich kenne sie. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir so etwas haben unter uns, was man Freundschaft nennen kann. Einerseits handeln wir als Freunde, wenn wir Menschen von außen einladen, wenn wir versuchen, ihnen Gutes zu tun. Aber wir handeln eben auch als Freunde, wenn wir uns zum Beispiel hier im Gottesdienst versammeln, wenn wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, wenn wir gemeinsam singen, wenn wir vielleicht nachher noch ein bisschen reden miteinander, wenn wir beten und helfen, wenn einer von uns in Not gerät. Das alles ist Gemeinde. Und wir brauchen diese Freundschaft, die uns trägt, auch und gerade dann, wenn wir schwierige Lebensabschnitte oder auch schwierige Glaubensabschnitte haben. Und ich frage mich natürlich ganz aktuell, wie es da zum Beispiel euch als Gemeinde geht, jetzt, wo ihr hofft, dass ihr irgendwann bald wieder eine Pastorin oder einen Pastor bekommt. Und die Frage, die ja immer die wichtigste ist dabei, wird es denn der Richtige sein? Wird es denn die Richtige sein? Und was ist, wenn die aus einer Ecke und auch einer Situation kommen, wo ihr sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, ihr wollt ja den Idealen haben, aber den kriegt ihr nicht. Mir scheint es wichtig zu sein, in dieser Situation des Wartens, in der ihr seid, dass ihr neue Hoffnung daraus zieht, dass ihr ja schon erfahren habt und auch wieder erfahren werdet, wie der auferstandene Jesus Christus euch als Freund zur Seite steht, wie er euch nicht hängen lässt, auch wenn ihr gerade keinen Hauptamtlichen habt. Aber ihr dürft auch die Hoffnung haben, dass dieses Problem gelöst wird. Dann habt ihr natürlich viele neue, das ist doch logisch. Aber wenn es gelingt, dass ihr mit der oder mit dem freundschaftlich in Jesu Namen unterwegs seid, dann werdet ihr diese Probleme auch lösen können. Und er oder sie auch. Und die Familie und alles, was da so dranhängt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir aus dem, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, mit seiner Gemeinde gemacht hat, einfach dieses Urvertrauen wieder schöpfen. Der lässt uns nicht hängen. Wir schon manchmal, einander und auch ihn. Aber er macht es nicht. Und manchmal sind diese Zeiten, die man vielleicht sogar als so eine Art Dürrezeiten wahrnehmen mag, im Rückblick dann die Zeiten, wo wir sagen, ja, da haben wir besonders nach Jesus gefragt, weil wir ja sonst nichts hatten. Und da haben wir auch erfahren, wie er schrittweise und manchmal ganz leise uns Türen geöffnet hat oder wir Neues gedacht haben. Wir tatsächlich gesehen haben, wie Gott ganz anders wirkt und ganz überraschend wirkt, als wir es je gedacht hätten. Und was ich mir natürlich wünsche, und deshalb sage ich das so ausführlich hier in dieser Predigt, dass ihr Mut schöpft und sagt, ja, wir dürfen auch in diesem Prozess, egal wie lange er sein wird, vertrauen, dass Gott sich zeigen wird, dass seine Gegenwart nicht abreißt, auch wenn wir gerade keinen hauptamtlichen Mitarbeiter haben. Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus reißt nicht ab. Und das habe ich schon in diesem Gottesdienst unter euch gespürt. Noch eine schwere Lektion. Als ich das erste Mal bewusst das Johannesevangelium gelesen habe und bei Johannes 15, Vers 13 angekommen bin, das war 14. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Da habe ich gedacht, das ist ja ein schöner Freund. So einen Freund will ich nicht. Und da muss ich auch nicht Freund sein. Da steht im Vers 14. Und dann steht aber im Vers 12 schon vorher, das war mir gar nicht, habe ich überlesen. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Das heißt, dieses Gebot zu erfüllen, ist ja gar nicht voraussetzungslos. Das hat ja Jesus schon gemacht. Und dann der Vers 13 steigert das noch. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Immer wieder sind die Freunde das Thema. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist die Ansage von Christus. Ich mache das für euch. Ich habe es gemacht für euch. Und wer das macht, der kann doch auch sagen, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das heißt ja nichts anderes, wenn ihr von meiner Art, Freundschaft zu praktizieren, Freund zu sein, lernt, dann wird das einfach passieren. Ihr werdet das tun, was ich getan habe. Nur das Opfer in der Form, wie ich es für euch gebracht habe, müsst ihr nicht mehr vollbringen. Das könnt ihr auch gar nicht. Das kann ich eben nur, Jesus Christus als der Sohn Gottes. Und wenn wir das sehen und wahrnehmen, dann kommt noch mal ein besonderer Lichtschein auf unseren Wochenspruch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. In diesem Wissen wünsche ich euch, dass Jesu Dienst, den er für euch getan hat, ansteckend wird und ihr sagt, ja, dann setze ich mich ein, dann will ich nicht den Mut verlieren, dann will ich vertrauen. Amen.